Stell dir vor, du hast einen ganz wertvollen Schatz. Wo würdest du den aufbewahren? Ich sehe, manche haben ihren Schatz gleich mitgebracht, aber es gibt auch noch mehr Schätze. Vielleicht hast du ein mit Diamanten besetztes Collier. Eine Erbschaft von der Großtante oder einen Brillantring, Aktien oder eine goldene Uhr, ganz wertvoll. Wo bewahrst du diese auf? Wahrscheinlich an einem sicheren Ort. Hoffentlich. Weil diese Schätze für dich so wertvoll sind, hast du sie vielleicht sogar in einem Tresor in einer Bank deponiert. Und damit hast du genau genommen gar keinen direkten Zugriff mehr und musst vertrauen, dass die gut aufpassen drauf. Und wenn du diesen Schatz nehmen möchtest, dann musst du zuerst zur Bank gehen, musst du zum Tresor und den da rausholen. Ja, viele Menschen, die auf dem Opernball zu sehen sind, die tragen solche Schätze mit sich herum. Sie wollen, dass die Leute es sehen, was sie haben und strahlen damit. Ja, und um so einen kostbaren Schatz geht es heute. Im zweiten Korintherbrief, im vierten Kapitel, die Verse 6 und 7, da steht: Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Ja, wer an Jesus Christus glaubt, bekommt ein hell strahlendes Licht ins Herz gepflanzt. Und durch dieses Licht werden wir in die Lage versetzt, Gottes Herrlichkeit zu erkennen. Paulus erinnert daran, dass es genau dasselbe Gott ist, der seinerzeit gesagt hat, es werde Licht, der das Licht schuf. Der macht das, der pflanzt neues Leben in das Herz dessen ein, der Jesus Christus sein Herz öffnet. Und die Bibel spricht sogar davon, dass dieser Mensch ein neues Herz bekommt, neue Gedanken, neue Gefühle. Und Jesus Christus selber ist das Licht, das aus diesem Menschen dann leuchtet. Und wenn Paulus dazu sagt, dass wir diesen Schatz in irdenen Gefäßen haben, dann war das einerseits damals eine Methode, um Kostbarkeiten zu schützen. Wertvolle Dokumenten oder Münzen hat man da in Tontöpfe reingegeben und so irgendwo gut aufbewahrt. Und die Archäologen, die wissen, wenn sie alte Tonkrüge irgendwo ausgraben, da müssen sie jetzt aufpassen, da könnten auch Schätze verborgen sein. Tonkrüge sind zerbrechlich. Und da hat Paulus den menschlichen Körper auch im Blick. Und ich glaube auch vor allem sich selber. Er wusste, wie zerbrechlich unser Leben ist. Ja, und wenn wir von irdenen Gefäßen sprechen, dann gibt es verschiedene Gefäße. Manche Menschen tragen ihr Herz auf der Zunge. Und da sieht man das, was im Herzen drinnen ist, ganz deutlich und von weitem. Bei anderen ist es ein bisschen mehr versteckt. Da sieht man das Licht nur, wenn man ganz genau hinschaut. Sonst ist es kaum oder gar nicht zu erkennen. wenn bei jemandem das Leuchten Jesu besonders deutlich ist, sagt Paulus, der soll sich drauf nichts einbilden. Es ist nicht die eigene Kraft, sondern Gottes Geschenk. Und das hat auch Daniel in seinem Gebet ausgedrückt, was heute der Wochenspruch ist. Es ist nicht unsere Gerechtigkeit, es ist nicht unser Verdienst, sondern es ist ein Geschenk unseres Gottes. Es geht um den Schatz, die Kraft, die von Gott kommt und nicht von uns. Wir können unseren Schatz verstecken, damit niemand uns deswegen angreifen kann, oder wir können ihn auch öffentlich zeigen, mit dem Risiko, dass wir deswegen angefeindet werden, verfolgt werden und in unangenehme Situationen vielleicht kommen. Unsere Aufgabe ist es, das Licht in uns, in unserer Umwelt zur Ehre Gottes strahlen zu lassen. Und Jesus sagt einmal, steht in Matthäus 5,14, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht im Verborgenen bleiben. Und man zündet auch nicht ein Licht an und gibt dann hier etwas drauf, dass es verdeckt wird. Jesus hat gesagt, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen. Und dann kommt der Punkt, damit sie euren Vater im Himmel preisen. Und das ist ganz unabhängig von den Umständen. Die Umstände sind beim Paulus alles andere als gut. Sie sind ziemlich herausfordernd die meiste Zeit. Er erlebte Ablehnung, Verfolgung, wurde wegen seiner Predigten über Jesus Christus gesteinigt, war lange in Gefangenschaft und wurde schließlich in Rom hingerichtet für seinen Glauben. Er war auch als Redner nicht unbedingt sehr begabt und bekam auch da von den Gemeinden so manche Kritik ab. Doch das Licht Jesu Christi, das strahlte aus ihm heraus, mit voller Kraft. Und wer Jesus als seinen unverlierbaren Schatz in sich trägt, der kann auch von viel Not bedrängt werden, aber sie wird ihn nicht erdrücken. Diese strahlende Kraft Gottes kann so stark sein, dass es für manche Menschen im Umfeld bedrohlich wird, unerträglich wird und man deswegen angefeindet wird oder bedroht wird, verfolgt wird. Als Mose vom Berg herunterkam, nach der Begegnung mit Gott, da leuchtete sein Gesicht so stark, dass die Menschen gesagt haben, deck dich zu. Sie haben ihm eine Decke über den Kopf gegeben, weil sie es nicht ausgehalten haben, dieses Leuchten. Und als Jesus mit den drei Jüngern, wir haben es letzte Woche gehört, mit Petrus, Johannes und Jakobus auf dem Berg verklärt wurde, da leuchtete nicht nur sein Gesicht, sondern sogar seine Kleider wurden weiß und strahlend hell. Und als Stephanus vor seiner Steinigung vor dem Hohen Rat, vor der gesamten Elite Jerusalems über das Wirken Gottes redete, hat die ganze Geschichte des Volkes Gottes, hat er den Obersten des Volkes vorgetragen. Da leuchtete sein Gesicht wie das eines Engels, haben die Leute gemerkt. Da ist schon etwas dahinter, da hat was aus seinem Herzen herausgestrahlt, das nicht aus ihm selber kommen konnte, sondern es war das Strahlen Jesu Christi aus seinem Herzen. Und warum ist das so? Das möchte ich anhand einer Geschichte erklären. Der Besitzer eines großen Fischteiches sah, dass die Fische verendeten im Teich, weil sie nicht das Futter, das er ihnen gab, aßen, sondern den Müll und das Plastik, welche Passanten aus Unachtsamkeit oder teilweise sogar absichtlich in den Teich geworfen hatten. Und so wollte der Teichbesitzer den Fischen beibringen, dass sie sein gutes Futter fressen sollen, anstelle des Mülls. Aber wie soll er das anstellen? Und so kam er auf die Idee, in den Teich hineinzutauchen, um ihn zu warnen. Aber die Fische verstanden ihn nicht. Sie versteckten sich vor ihm, fürchteten sich, weil sie dachten, er sei ein Monster und da ist Gefahr von ihm. Und ja, damit die Fische ihn verstehen würden, muss er werden wie sie. Er muss ihre Sprache sprechen, er muss ein Fisch werden. Und als Fisch im Wasser aufwachsen. Nur dann kann er sich ihnen verständlich machen. Und dann haben sie auch keine Angst vor ihm. Und dann kann er sie warnen, um sie vor dem Tod durch Giftmüll zu retten. Ja, und wenn er den Fischen dann vielleicht da im Teich erzählen würde, dass es außerhalb des Teiches auch noch anderes Leben gibt, dann würden sie mit Sicherheit für verrückt erklären, weil sie es nicht verstehen können. Und so wie die Fische im Teich sich nicht vorstellen können, dass es außerhalb des Teiches ein Leben gibt, so tun wir Menschen uns ebenso schwer mit der Vorstellung, dass es außerhalb von Zeit und Raum noch viel mehr gibt und dass da jemand existiert, der allmächtig ist, der alles in seiner Hand hat. Das ist einfach nicht vorstellbar. Und daher hat auch Jesus so viele Bilder gebraucht, so viele Gleichnisse gebracht, um uns ein bisschen was nahe zu bringen, wie das Reich Gottes ausschaut, wie das Himmelreich wirklich funktioniert. Im Vergleich zur Ewigkeit, die vor uns steht und die um uns herum momentan noch nicht wahrnehmbar da ist, ist die bisherige Menschheitsgeschichte von Anfang an so ein ganz winzig kleiner Abschnitt. Das Große, das ist uns noch nicht wirklich bewusst. Die Situation der Menschheit auf diesem Planeten gleicht wie diesen Fischen im vermüllten Teich. Und wenn man die Demos mancher Umweltschützer anschaut, dann sind das ein Ausdruck einer Hoffnungslosigkeit, weil sie den Eindruck haben, es gibt keine wirksamen Pläne, um diesen Planeten und das Leben der Menschen zu retten. Und sie haben recht. Der Mensch hat keine wirksamen Pläne. Es gibt keine brauchbaren Ansätze, weil die Interessen der Menschen auch viel zu unterschiedlich sind. Und was immer vereinbart wurde, es wurde nichts gehalten und es wird auch nicht haltbar sein. Und die Zukunft können wir auch nicht berechnen, was noch alles auf uns zukommen wird. Und Paulus schreibt im Epheserbrief, dass der Rettungsplan für die Menschheit, der Rettungsplan des Schöpfers, schon lange fix und fertig vorliegt. Er war bereits fertig vor Grundlegung der Schöpfung, vor Grundlegung unserer Welt. War alles im Kasten, war alles fertig. Der Schöpfer des Universums wusste vorher bereits, dass seine Geschöpfe, die seine Ebenbilder sein sollten, ihm misstrauten und ihn ablehnen würden. Und in seinem Rettungsplan wird der Schöpfer selber in Jesus Christus ein verletzlicher Mensch, um all jene zu retten, die ihm vertrauen. Und Paulus war so überwältigt von diesem Rettungsplan und hat das im Brief an die Philipper ganz eindrücklich richtig schön zusammengefasst, wo er in Philipper 2, in den Versen 6 bis 11 geschrieben hat, über diesen Retter. Er war in allem Gott gleich. Und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen, alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Und alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und so wird Gott der Vater geehrt. Wenn Jesus wiederkommt, wird er mit so einer großen Macht und Herrlichkeit kommen, dass alle Menschen vor ihm auf die Knie gehen werden. Auch jene, die die Existenz Gottes jetzt nicht wahrnehmen, die sie leugnen, die meinen, es gibt keinen Gott. Alle werden sich vor Jesus beugen. Jesus hat seinen Jüngern davon erzählt, dass der Rettungsplan Gottes längst durch die Propheten auch angekündigt war und durch seinen Tod und seine Auferstehung endgültig erfüllt würde. Und keiner seiner Jünger, auch die, die von Anfang an dabei waren, konnten es glauben, konnten sich vorstellen, wie das wirklich geschehen sollte. Jesus starb am Kreuz, damit deine und meine Schuld vor Gott getilgt wird und wir mit Gott Versöhnung erfahren. Wer das für sich im Vertrauen auf Jesus in Anspruch nimmt, bekommt neues Leben geschenkt und dieses Leben äußert sich in diesem leuchtenden Schatz in den irdenen Gefäßen, wie Paulus das bezeichnet. Jesus selber nimmt Wohnung in uns auf und gibt denen, die ihn aufnehmen, ein neues Herz, ein neues Leben. Wir werden mit seinem Heiligen Geist erfüllt als Anzahlung auf diese zukünftige, wunderbare Welt in der direkten Gegenwart, in der direkten Gemeinschaft mit Gott. Und wir dürfen in dieser Welt als Zeugen seiner Gnade und Herrlichkeit leuchten als das Licht. Wie stark wir leuchten, hängt von unserer Begegnung mit Gott ab. Indem wir uns intensiv seinem Licht aussetzen, wird er uns verändern. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und gleichzeitig sagt er auch, ihr seid das Licht der Welt. Wie geht das? Wenn wir uns einmal im Monat oder einmal in der Woche ein paar Minuten einmal mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, dann werden wir vielleicht nur ein ganz kleiner glimmender Docht sein. Und das Licht wird mehr oder weniger verkümmern. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann bedeutet das, die Umwelt schaut auf uns und schließt durch ihre Wahrnehmung von dem, wie sich die Christen verhalten, auf Gott. Ja, was nehmen die Menschen um uns her wahr? Was nehmen sie von Gott durch uns wahr? Jesus sagt, genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Werden die Menschen Gott preisen, wenn sie uns wahrnehmen? Was nehmen sie denn von uns wahr? Oder nehmen sie nur den Müll wahr von uns? Was nehmen die Menschen von uns wahr? Endlose Streitereien, Eifersucht, Neid, Missgunst. Was ist es? können unsere Mitmenschen den Vater im Himmel preisen, weil sie uns wahrnehmen. Das Image der Kirchen leidet massiv darunter, dass vorwiegend der Müll wahrgenommen wird von der Umwelt. Ich möchte gar nichts Konkretes erwähnen, es gibt einfach zu vieles und die Kirchengeschichte und die aktuellen Medienberichte sind voll davon. Der Müll der christlichen Kirchen ist aber immer nur eine Folge des Mülls der einzelnen Menschen drin. Dass der persönliche Müll im Leben von Menschen, die dazugehören, nicht aufgeräumt wurde. Und da müssen wir uns alle selber anschauen. Können unsere Mitmenschen, die uns begegnen, Jesus durch uns wahrnehmen? Vor ein paar Tagen habe ich eine Geschichte eines Japaners gehört, der ist in London in einer Jugendherberge und er sitzt am Frühstückstisch und sieht am Nachbartisch einen jungen Mann. Der sitzt da, faltet die Hände, betet und hat ein Buch da vor sich. Das macht den Japaner neugierig. Und er geht hin zu diesem jungen Mann und fragt ihn, auf Englisch natürlich, konnte nicht so gut Englisch, aber hat mit japanischem Akzent ihn gefragt, was machst du da und was liest du da beim Frühstück? Er war interessiert und der junge Mann ist ein Steirer, ein Tapezierer aus der Steiermark, der war gerade unterwegs, war in Capenry Hall und wollte eben damals sehen, wie es dort ausschaut, nachdem er den Tauernhof gekannt hat. Und hat diesem Japaner mit seinem Englisch erklärt dann, was er da macht. Und der hat natürlich dann Fragen gestellt und da hat sich's gespießt. Und so gut konnten beide nicht Englisch. Und da kam dieser steirische Tapazierer auf die Idee, sagte, weißt du was, ich kenne jemanden, der kann dir alle diese Fragen erklären, die dir ich jetzt nicht wirklich erklären kann. Fahr nach Capenry Hall, da ist der Major Thomas und der erklärt dir alles. Und dieser junge Japaner macht das. Er setzt sich in den Zug, fährt dorthin, ist eine ganz spannende Reise für ihn gewesen. Er trifft diesen Major Thomas, der erklärt ihm, worum es geht. Und dieser junge Japaner bekehrt sich. Das hat dann dazu geführt, dass es heute ein Fackelträgerzentrum in Japan gibt. Weil ein junger Tapezierer beim Frühstück in der Jugendherberge öffentlich gebetet hat und der andere hat Jesus durch ihn gesehen. In Europa haben wir zwar eine christliche Tradition, aber der Glaube an Jesus Christus ist weitgehend verloren gegangen. Da gab es vor einigen Jahren eine Befragung durch das Magazin Focus. Und da hat man festgestellt, etwa 65% der Deutschen glauben an einen Gott. Fragt man dann genauer nach, wie dieser Gott aussieht, dann bleiben 10% über, die einen Gott meinen, der in etwa dem entspricht, wie er in der Bibel verkündet wird. 10%. Und wenn man sie fragt, was steht denn über diesen Gott drinnen, dann haben die wenigsten eine Ahnung, weil sie die Bibel nicht kennen, weil sie nicht gelesen wird. Das heißt für mich jetzt, dass wir, wenn wir hinausgehen aus dieser Kirche, überall Menschen treffen werden. In Österreich ist die Situation wahrscheinlich nicht anders als in Deutschland. Wir werden jeden Tag überall Menschen treffen, die Gott nicht kennen und für die wir leuchten können, die Jesus durch uns kennenlernen könnten, wenn sie ihn durch uns sehen. Gott braucht keine Bibel, damit er Menschen begegnet. Aber wir brauchen die Bibel, damit wir ihn besser kennenlernen. Wir brauchen das, was da drinnen steht. Und dass unser Herz durch sein Wort ausgefüllt wird. Wenn das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Und ohne regelmäßiges Lesen in der Bibel wird unser Herz gefüllt werden mit unseren Alltagsgeschichten, mit unserem Müll, der sich ansammelt. Und unser Bild von Gott wird leicht ein verwischtes Spiegelbild unserer eigenen Wahrnehmung sein. Unsere subjektive Wahrnehmung führt uns oftmals in die Irre. Da macht es schon Sinn, wenn ich weiß, was in der Bibel steht und darauf hinweisen kann, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Oder dass ich zumindest weiß, wohin ich jemanden schicken kann, wenn ich selber die Antworten nicht geben kann. Ich denke da an Situationen, wo das Gespräch mit Nichtchristen so ganz plötzlich auf das Thema Glaube kam. Und ich war nicht vorbereitet. Ich war nicht eingestellt darauf. Und es war eine verpasste Gelegenheit. Als Christen tragen wir den größten Schatz in uns, der die Zukunft der Welt bestimmt, der die Weltgeschichte lenkt. Und über diesen Schatz dürfen wir mit einem leuchtenden Gesicht reden. Und wenn du dir jetzt denkst, diesen Schatz habe ich doch gar nicht in meinem Herzen, dann ist es jetzt eine gute Gelegenheit, Jesus Christus in dein Herz einzuladen. Mit einem ganz einfachen Gebet. Herr Jesus, komm du in mein Herz. Sei mein Herr. Ich will dir nachfolgen. Leite du mein Leben. Und Jesus nimmt dein Gebet ernst. Danke, Herr, dass du unsere Gebete hörst und dass du uns ernst nimmst. Amen.